als nämlich da Jesus zu Johannes kam, da steht geschrieben in Matthäus 3, Vers 13, um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabschweben und sich auf ihn niedersetzen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, ich habe an ihm große Freude. Das muss man, in der Situation muss man das erstmal verstehen. Also wenn wir die Bibel lesen, sage ich immer wieder, das ist eine Zeitreise, gell? Also wir müssen da von unserem heutigen Wissensstand zurück. Einmal ist das eine riesen Kulturbrücke und einmal ist das eine riesen Zeitbrücke, die wir zurücklegen müssen. Und was wir gerade schon gemerkt haben, Jesus hat sich nicht taufen lassen, wie wir uns haben taufen lassen. Jesus hat sich taufen lassen, er hat gezeigt, hier, ich kehre von meinen Wegen um, ja, als Vorbild. Aber musste Jesus das? Was steht in der Bibel? Er war frei von jeder Schuld, von jeder Sünde, oder? Also jemand, der frei von Schuld und Sünde ist, der muss doch nicht sich taufen lassen und sagen, hier, ich will umkehren, ja. Aber er hat es als Vorbild getan. Das sollte den Menschen ein Vorbild sein. Hier, der es von euch erwartet, nämlich Gott. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Ja, er geht diesen Schritt praktisch zuerst. Er sagt hier, ja, es ist wichtig umzukehren, dem Alten den Rücken zu kehren und einen kompletten Neuanfang zu machen. Ja, und das ist so meine große Überschrift, Authentizität. Ja, jemand, der etwas sagt, der etwas erwartet, ja, der sollte das auch selbst tun, was er da so sagt und predigt. Ein Polizist, der da mit der Kelle steht, Alkoholkontrolle macht und den der Nachbar in der nächsten Kneipe sieht, wie er hoch die Tassen und dann ab nach Hause mit dem Auto, ja, der wird ihm beim nächsten Mal ganz schön was sagen, oder? Wenn er beim nächsten Mal mit der Kelle dasteht, sagt er, hier, ich habe auch mal ein Gerät, puste du mal. Ja? Da hat man die Glaubwürdigkeit doch verloren, oder? Wenn man selbst nicht das macht, was man sagt. Ja? Also A hat es ein Stück Authentizität in diese ganze Situation gebracht. Jesus hat selbst, obwohl er das eigentlich hätte gar nicht müssen, diesen Schritt getan. Ja? Praktisch auch, wenn man so will, sich gedemütigt. Ja? Also wenn man jetzt hier einen Aufruf macht, alle, die in der letzten Zeit gesündigt haben, ja, mal nach vorne, ja. Wer dann nach vorne kommt, bekennt ja hier, ich bin Sünder, ja. Ich habe letzte Woche irgendwas gemacht, was nicht passt, ja. Diesen Schritt zu machen, der ist schon relativ schwer. Und wenn dann der Pastor als erster nach vorne geht, was meint er, wie dann aus den Reihen die Leute rauskommen? Ja, weil sie sehen, hey, ich werde hier nicht verurteilt für das, was ich hier gerade bekenne. Also Authentizität, das ist so der erste wichtige Punkt, den wir als Gemeinde dann auch haben müssen. Das heißt, wir müssen authentisch sein, zu dem stehen, was wir da auch sagen. Eigentlich müsste ich mich taufen lassen, sagte Johannes. Ja, Authentizität. Als nächstes gehen wir mal in die Überschrift die Versuchung hinein. Das habe ich auch in drei Blöcke, das kann man ja wunderbar in drei Blöcke unterteilen. Und da steht in Matthäus 4, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diesen Stein zu Brot. Doch Jesus erwiderte, nein. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur das Brot zum Leben. Er lebt auch aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Stark, gell? Muss man sich auch mal wieder in die Situation reinarbeiten. Mir kommt die Situation bekannt vor. Als ich mich habe taufen lassen, dann haben dann erstmal so die Geigen am Himmel gehangen. Ich war so total happy und froh. Und dann ging es langsam los. Ich habe bekannt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre zu Jesus Christus. Und da hatte ich plötzlich auf der anderen Seite jemanden, dem das gar nicht gefallen hat, was ich da gerade eben gemacht habe. Kann da sich jemand dran erinnern? So Taufe, juhu! Und jetzt habe ich den starken, den allmächtigen Gott auf meiner Seite und alles geht wie von selbst. Ja, ich bin jetzt in einem Land, wo Milch und Honig fließen. Ich muss nur meinen Mund aufmachen und da kommen auch schon so die Geflügel. Ja, nein. Also es ist ein wichtiger Schritt und es ist schön, aber da setzt dann der Teufel an. Er will gucken, okay, wie kann ich den jetzt da von seinem Weg wieder runterkriegen, gell? Also ich glaube nicht, dass er sich da bei Jesus irgendwie arg große Hoffnungen gemacht hat, ja. Und das hat er ja auch nicht gerade sonderlich intelligent gemacht. Erstmal die Situation, Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen, nichts getrunken, ist schon mal, also nichts trinken ist schon, also wirklich heftig. Also 40 Tage nichts essen geht, ja, geht. Und irgendwann kommt zum Punkt, wo man halt dann auch nicht mehr so viel Essen braucht. Also so habe ich es erlebt. Ich habe jetzt zwar noch keine 40 Tage gefastet, ja, aber trinken, das ist ja was ganz Essentielles, ja. Wüste, ohne was zu trinken, ja. Ui. Und es ist genau die Situation, in der wir Menschen uns oft befinden. Total geschwächt. Es ist eine totale Schwäche da. Also wenn man dann was zu trinken sieht, ja, dann will man ja hin. Und dann ist man sehr schnell versucht, zur falschen Quelle zu laufen. Und das ist genau die Situation, die der Teufel bei uns Menschen gerne ausnutzt. Wir sind manchmal so fertig, so ausgelaugt, ja. Und dann kommt er mit irgendeinem netten Brocken, den er uns da hinwirft und sagt so, hier, bitteschön, da ist mein Geschenk für dich, ja. Jetzt komm doch erstmal zu Kräften und dann sehen wir weiter, ja. Und dann packen wir zu und auf einmal merken wir, ups, das war kein Wasser, das war Gift, ja. Und so versucht das auch mit Jesus, ihn in seiner schwächsten Situation. Er ist ja Mensch. Er ist ja auch Mensch. Vergessen wir es nicht. Jesus hat geweint, ja. Jesus hat Gefühle. Und Jesus wird an der Situation auch schwach gewesen sein, ja. Und in dieser Schwäche, in dieser schwachen Situation, da sagt der Teufel nicht, oh, der Arme, ich lass ihn jetzt mal besser, ja. So wie wir Menschen so, oh, jetzt hat er gerade eins draufgekriegt. Also ich komme, glaube ich, mit meinem Anschiss ein bisschen später, ja. So, das Denken hat man ja. Nein, der Teufel, der nutzt es aus, keine Sorge. Der kommt genau zur richtigen Zeit, wenn du am Boden liegst und tritt nochmal rein. Der hat nämlich da keinen Respekt vor. So versucht das mit Jesus, so versucht das mit dir, so versucht das mit der Gemeinde. Und da müssen wir aufpassen, gerade wenn wir geschwächt sind. Dass wir nicht auf Sachen reinfallen, die uns noch schwächer machen, die uns umbringen sollen. Jesus sagt, nein. Der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Ja. Das gibt Kraft. Das Wort Gottes gibt uns Kraft. Als meine Mutter gestorben ist, hat kein Mensch mehr Kraft geben können. Der hat mir einfach nur das Wort Gottes Kraft geben können. Das kann einem niemand abnehmen, solche Schläge. Da war einfach nur mein Trost. Mein Gott ist an meiner Seite. Er sieht mein Leid und er hat mich da auch getröstet. Und was ich da so raussehe, ist die Motivation. Die Motivation von Jesus in dieser Situation. Wenn jemand keine Motivation mehr hat, dann gibt er auf. Ja. Es ist stark, wenn wir sehen, ich habe einen Film gesehen, da ging es dann auch darum, dass eine Königin, also praktisch die Königin vor der Bloody Mary, wie hieß sie gleich? Da, den Film kann ich euch eigentlich nur empfehlen. So, sie hatte die Wahl jetzt, okay, sie wird mit dem Leben verschont, ja, sie wird nicht geköpft, muss dafür einfach nur bekennen, ja, dass die katholische Kirche recht hat. Ja? Sie muss einfach nur bekennen, dass sie sich geirrt hat. Ja? Dass Jesus, ja, ich lasse es einfach mal so stehen, guckt euch den Film an, aber sie musste einfach nur zugeben, ja, okay, ich liege falsch mit dem, was ich gesagt habe, und sie lag goldrichtig mit dem, was sie über Gott wusste und was sie gesagt hat. Ja. Und was hat sie getan? Sie war einen Tag später ihren Kopf los, ja. Also, und weil sie genau wusste, hey, wenn ich an dem Punkt jetzt scheitere, ja, dann bin ich meine Ewigkeit los, ja. Sie wusste genau, hey, da kommt jetzt eine Herrlichkeit, das kann ich vergessen. Das war ihre Motivation. Die Motivation war ja nicht, oh, ich komme im Leben jetzt davon. Es ist eine schöne Motivation, wenn man so davor steht, so entweder du bekennst jetzt dies oder ich töte dich. Ist heftig. In der Situation möchte ich nicht unbedingt stecken, gell? Aber wenn man dann weiß, hey, das tausche ich nicht ein, das an das ich glaube, das möchte ich nicht eintauschen gegen das, ja, was die mir jetzt anbieten. Das ist ein fauler Zauber, ja. Das ist Motivation. Jesus war motiviert, weil er weiß, wer er ist. Ja, er weiß, wo er hingeht, und er weiß genau, dass das nicht das Tolle ist, sondern dass der Teufel ihn da eigentlich nur austricksen und vergiften will. Eine tolle Situation sehe ich da immer auf der Arbeit. Ich habe jetzt gerade kurzfristig das Restaurant gewechselt. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich war in Langenau, ein relativ kleines Autobahnrestaurant. Da habe ich ein Restaurant mitgeleitet, und an einem Tag kam unser Gebietsleiter und sagte, du, wir brauchen dich in Heidenheim. Ja? Sag ich, ab wann? Am besten sofort, aber 1.4. Gut. Es war mein freier Tag, den war ich dann auch noch in der Firma, weil ein Computer kaputt gegangen ist und ich musste dann noch irgendwas machen. Okay. Bin dann nach Hause gefahren, habe noch ein bisschen mein Auto geputzt, und dann kam der Anruf, können Sie sofort kommen zur Spätschicht? Puh. Manuela so, ja, okay. Oder haben Sie irgendwas mit Ihrer Familie vor? Habe ich gesagt, ja, ich komme. Wusste, okay. Hingefahren. Ich wusste, was auf mich zukommt. Also motiviert war ich jetzt nicht wirklich. Also ich wusste, es kommt auf mich eins zu. Ein Riesenrestaurant, ein Haufen Mitarbeiter, die ich nicht kenne, und McCafé, was ich vorher nicht kannte, Produkte, die ich nicht kenne, und abends die Inventur. Horror. Ein Riesenrestaurant, ein Riesenkühlhaus und ein Durcheinander in diesem Kühlhaus. Also ich hatte um 1 hatte ich auf dem Papier Feierabend, und um 5 bin ich dann da rausmarschiert. Ja. So, und den ganzen Tag eigentlich nur auf den Beinen gewesen. Was war meine Motivation in der Situation? Meine Motivation war einfach, also wenn ich bin so jemand, der ist dann sehr, sehr loyal gegenüber seinem Arbeitgeber. Und meine Motivation war halt eben, ja, ich helfe jetzt hier, ich kann jetzt hier helfen, und ich beiß mich da schon irgendwie durch. Ja, aber es war eine Motivation da. Weil ohne Motivation hätte ich auch sagen können, oh, Entschuldigung, aber ja, mein Kind ist jetzt krank oder sonst irgendwas, oder ich habe mit meiner Frau was vor, ja. Versteht ihr? Also Motivation macht bei einem Menschen ganz arg was aus. Dann bin ich da hingekommen, und nach mehreren Tagen habe ich gesehen, also ich habe dann 9 Tage am Stück gearbeitet, und das waren Haufen Leute krank. Also echt ein Haufen Leute, das kannte ich gar nicht so von McDonald's. Ja, dass so viele Leute krank sind und dann auch immer wieder den nächsten Krankenschein abgeben. Ich meine, wenn man krank ist, ist man krank, das ist schon okay. Ja, aber wer hat sich von euch schon mal mit einem richtigen Schnupfen oder sogar schon mal mit einer Grippe auf der Arbeit geschleppt? Viele, gell? Warum habt denn ihr das gemacht? Kann mir das jemand verraten? Kollegen zuliebe, ja? Irgendwas hat euch motiviert, richtig? Ja, es ist nur eine Frage der Motivation. Also, du wirst wahrscheinlich ein anderes Mal genauso krank gewesen sein. Ja, wenn man krank ist, ist man krank. Wenn man mit Fieber arbeiten geht, dann hat, wenn man beim nächsten Mal auch Fieber hat, hat man, das ist die gleiche Situation. Aber man schleppt sich, also ich möchte jetzt niemanden hier verdammen, wenn er dann nicht mit Fieber, also bleibt zu Hause. Ich darf es meinem Mitarbeiter nicht sagen, aber ja. Aber die Motivation macht's. Die gleiche Situation, mir geht's schlecht. Oh, ich komme. Oh nö, mir geht's nicht gut, ich bleib zu Hause. Ja, gleiche Situation und es lag nur an der Motivation. Ja, es lag nur an der Motivation, dass man aus so einer üblen Situation, wenn es einem wirklich, also es geht einem ja wirklich dreckig dann. Und wenn man dann sich noch irgendwo hinschleppt, ja, und arbeitet, dann kann das nur Motivation sein, nichts anderes. Weil der Arbeitgeber kann nicht sagen, wenn du nicht kommst, dann kündige ich dich, weil das geht nicht. Ja, geht halt einfach nicht. So. Es hat aber auch was damit zu tun, wenn man das auf der Arbeit macht, wie wohl fühlt man sich denn auf der Arbeit, gell? Das hat schon was damit zu tun. Also wenn die Kollegen einen selbstständig nur hängen lassen, ja, dann ist man wenig motiviert, dahin zu gehen, ja. Und da sehen wir wieder, wie wichtig Motivation für uns Menschen ist. Und welche Gründe. Manchmal müssen wir uns fragen, welche Gründe wir haben, dass wir so motiviert sind, ja. Aber wir brauchen Motivation, ja. Und da auch wieder ein Anliegen an Gemeinde, an euch. Motiviert euch. Findet irgendwas, was euch wirklich antreibt. Manchmal muss man danach suchen. Manchmal hat man den Antrieb auch verloren. Manchmal denkt man sich, oh, ist alles so, ja, kennen wir schon, gell? Sucht eure Motivation wieder neu. Motiviert euch wieder neu. Das, was er heute Morgen gesagt hat, das hat mich auch wieder motiviert, weiter vorzubrechen, weiterzumachen, so in diesem Wein zu leben, ja? Und als Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns motivieren, dass wir wieder unsere Ziele finden. Dass wir nicht das Ziel sehen, sonntags irgendwo zu sitzen, jetzt was zu hören, vielleicht noch was zu lernen, sondern Freude auch dabei zu haben. Uns zu freuen, habe ich ja schon gesagt, einander zu sehen, Freude zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, obwohl wir das ja auch zu Hause haben können, Gemeinschaft mit Gott. Aber in der Gemeinde ist das nochmal was ganz anderes, Gemeinschaft zu haben. Motivation hat jeder von uns ganz arg nötig. Nächste Situation. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Da hatte Jesus eine Erkenntnis, beziehungsweise er lebt ja in dieser Erkenntnis. Er kennt die Schrift auswendig. Er weiß schon, was der Teufel genau hier an dem Punkt vorhat. Er benutzt die Schrift und versucht da etwas, was auch wirklich geschrieben steht, negativ zu machen. Was ist daran jetzt negativ? Es ist die Erkenntnis, die Jesus hat. Jesus weiß genau, wer er ist. Und wenn er jetzt da auf diese Lüge eingeht, dann zeigt er da auch Schwäche, oder? Er weiß ja, er ist der Sohn Gottes und ihm wird nichts passieren, aber er muss sich auch nicht beweisen in der Situation. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die man so oder so drehen kann. Manuela hatte gestern, ein ganz tolles Ernährungsseminar. Sie hat sich da sowas von reingekniet und reingearbeitet und das Versuchskaninchen, das steht hier. Also, es fing alles damit an, ich muss ein bisschen ausholen, dass Manuela irgendwas von einem Wasserfilter geredet hat. Wasserfilter. Und sie hat es geschafft. Ich habe ihn ihr zu Weihnachten dann gekauft. Oder uns, ja. Sie hat mir plausibel machen können, dass das, was in unserem Wasser drin ist, dass es uns schadet. Also in unserem Leitungswasser und in unserem Mineralwasser. Das gute Mineralwasser, was wir trinken, wenn man das so untersucht, dann findet man da drinne Bor oder radioaktive Stoffe, ja. Und das wird uns alles ein bisschen verschwiegen. Man muss es nicht auf die Flasche draufschreiben, also schreibt man es nicht drauf, ja. Das ist das beim billigen Wasser so und beim teuren auch. Und interessant ist dann auch, dass die Grenzwerte von unserem Leitungswasser, ja, 5-mal höher sind als die von unserem tollen Sprudelwasser, ja. Also, war für mich neu und ich bin der ganzen Sache nachgegangen. Und wenn man dann so liest, dass dann 5000 Milligramm von einer, also 5000 Milligramm Bor im Wasser drin sind und im Versuch von Ratten man festgestellt haben, dass die zeugungsunfähig sind, dann fragt man sich doch, ja, was wissen wir denn noch nicht alles, gell? Und so eine Erkenntnis, die man dann gewonnen hat, also wenn du weißt, dass das Wasser, was du trinkst, dass das einen giftigen Stoff enthält, dann wirst du das Wasser nicht mehr trinken, oder? Also wer macht das freiwillig? Also die Versuchs, das war ein Bericht vom NDR, ja, und die Leute haben gesagt, also wenn ich das gewusst hätte, ich hätte es nicht gekauft. Das muss man doch draufschreiben. Aber Gesetzgeber sagt, nö, muss man nicht. Und die Firma sagt, also solange der Gesetzgeber nicht sagt, dass man es draufschreiben muss, dann schreiben wir es nicht drauf. Ist doch gut, wenn die Leute das nicht wissen, ne? Also ein gewisser Erkenntnisstand verändert was bei uns, oder? Gell? So, und so ist es gewachsen. Und da ist Manuela auch sehr authentisch geworden. Oder jemand, oh. Jetzt wird's ihr zu viel. Da ist Manuela auch sehr, sehr authentisch geworden. Also, wir haben jetzt zu Hause einen Haufen Bioprodukte, unseren Wasserfilter und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Und was hat das jetzt hier mit uns zu tun? Fragt ihr euch sicherlich, gell? In dem Ernährungsseminar hat Manuela allen erklären wollen, hey Leute, das schadet euch, das schadet euch, das schadet euch, das schadet euch. Sehr fundiert, ja. Und dann kam man auch auf das Thema Schweinefleisch, ja. Da gibt es ja ein Gebot in der Bibel, ja, das ist ein Speisegebot, dass wir uns von Schweinefleisch fernhalten sollen. Weil Schweinefleisch ist wirklich ein sehr unreines Fleisch. Unrein bedeutet, es ist unserem Fleisch relativ gleich, ja. Somit ist dann die Übertragung von Krankheiten ist dann auch, also die Gefahr ist sehr hoch. Gott warnt uns davor, ja. Gott warnt uns davor, das zu essen. Es ist jetzt kein Gebot, dass wir in Sünde verfallen, wenn wir Schweinefleisch essen, ja. Aber es schadet uns. Er warnt uns davor. Und wenn man sich das Ganze anschaut, es ist nicht gesund, das zu tun. So. Dann meldet sich jemand und sagt, ja, aber Paulus hat gesagt und Petrus sagt. Kennt ihr die Stellen? Bitte? Ja, das auch, klar. Ja. Nein, aber er sagt halt, dass wir alles essen dürfen. Ja. Also ich habe die Stelle mal rausgesucht. Im Korinther steht's, da steht, das war die andere Stelle, gut. Also es heißt so viel wie, wenn wir unser Essen segnen, dann wird es uns nicht schaden. Ja? So. Damit kann man erstmal leben, gell? Also ich meine, ja, ich segne mein Essen und dann geht das schon in Ordnung. Aber jetzt weiß ich, und tut mir leid, dass ich euch das jetzt verraten habe, dass das Schweinefleisch nicht gesund ist, ja. Die Erkenntnis habt ihr jetzt, damit müsst ihr leben. Gell? Und wenn wir in der Erkenntnis sind, ist es dann noch richtig zu sagen, ich segne es jetzt mal, ja, mach's rein und fertig und ich esse es weiter fleißig. Wenn wir wissen, dass uns Dinge schaden, ist es dann gut zu sagen, ja, ich segne das und dann schadet es uns nicht mehr. Ist die gleiche Situation, wie hier der Teufel es auch sagt, gell? Ja, in der Bibel steht doch das und das und das. Und dann kommt, ja, aber wir sollen Gott nicht in Versuchung bringen. Wenn du also einen gewissen Erkenntnisstand hast über Dinge, die du besser lassen sollst, weil sie dir schaden, schaden ja Gott nicht, ja? Weil sie dir persönlich schaden, weil sie deiner Gesundheit schaden, ja? Wenn du diese Erkenntnis hast und dann sagst, ja, aber da gibt's noch eine andere Stelle, ja? Die sagt dann das. Das ist eine Ausrede, oder? Da verfallen wir genau in so einen Trott rein, wo Jesus standhaft geblieben ist. Also wen es interessiert und wer in die Gefahr laufen möchte, zu Hause nur noch Bioprodukte zu haben und einfach gesunder, vitaler zu werden, der kann sich beim nächsten Seminar von Manuela dann mal anmelden. Ich glaube, sie hat eins in Ulm demnächst geplant. Also es ist wirklich gut. Also ich merke es an mir selbst. Ich, wie gesagt, ich bin das Versuchskaninchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich kein Sprudelwasser mehr trinke. Ja, aber als ich gehört habe, ich meine, ich weiß ja, dass wenn man in den Raum geht, bei McDonald's hängt ein großes Schild: Achtung, CO2. Ja, dass CO2 tödlich ist, gell? Das schmeckst du nicht, das riechst du nicht und plötzlich bupp, fällst du und bist tot, gell? Wenn der Raum davon voll ist. Aber du trinkst es. Du trinkst es. Der Teufel ist dabei, uns mit unserer Nahrung, das, was wir brauchen, damit macht er uns kaputt. Unsere Lebensmittel, wie man Manuela mir so einiges erzählt hat, das ist unglaublich, wie wir mit unserer Nahrung kaputt gemacht werden. Dann kommt die liebe Pharmaindustrie und sagt, ja, dagegen haben wir was. Hier das Pillchen und das Pillchen. Ach, hups, und für das Pillchen brauchen wir noch das Pillchen. Ja, es ist ein System, was uns kaputt macht. Und da sind wir mit unserer Erkenntnis ganz arg gefragt. Den Erkenntnisstand, den wir haben, da sollten wir nicht sagen, naja, dann segnen wir es halt mal und dann ist das in Ordnung. Nein, führe Gott nicht in Versuchung. Ja, so kann ich nur, wenn wir es mal machen, jetzt kommt für euch eine Erleichterung. Haha. Wenn wir es mal machen, dann wird es uns nicht schaden. Und zwar aus dem Grund, hier steht in 1. Korinther 10, Vers 23 bis 28, große Überschrift, Warnung vor jeder Art von Götzendienst. Weiß jemand, in welcher Situation man da ist? Worum es da geht? Großes Thema Heidenmission, gell? Also, es geht um die Mission von Heiden. Und da steht jetzt, es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut, sagt Paulus. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am besten ist. Haltet euch an Folgendes. Ihr dürft alles Fleisch essen, das sind wir wieder an dem Punkt, das auf dem Markt verkauft wird. Fragt nicht nach, ob es von Göttern dargebracht wurde oder nicht, dann wird euer Gewissen gar nicht erst belastet. Denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Verwirrt uns jetzt ein bisschen, gell, von dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt, dann nehmt die Einladung an, wenn ihr wollt. Esst, was immer euch angeboten wird und stellt keine Fragen. Euer Gewissen braucht auch nicht darüber beunruhigt zu sein. Doch wenn euch jemand warnt, dass dieses Fleisch den Götzen dargebracht wurde, dann esst es nicht. Und jetzt steht hier noch, und zwar aus Rücksicht auf denjenigen, der euch davor gewarnt hat. Da geht es jetzt plötzlich um Rücksichtnahme, gell? Also es geht jetzt, in der Situation geht es jetzt gar nicht mal darum, ist es jetzt verboten, das Fleisch zu essen, ja? Oder ist es nicht verboten? Da wird gesagt, wenn es zu irgendetwas dient, ja, dann können wir sehr wohl das Essen segnen und dann wird es uns nicht schaden. Und Götzenfleisch war ja mal ganz tabu, gell? Also wer die Situation zu der damaligen Zeit kennt. Das sind so Sachen, die uns plötzlich verwirren. Da denken wir so, naja, also darf ich jetzt, darf ich nicht. Immer dran denken, an das, wenn du weißt, da ist was Giftiges drin, würdest du es trinken oder nicht? Ja? Und so ist es wichtig, welche Erkenntnis haben wir davon. Da geht es eigentlich nur darum, hab keine Angst, das zu essen, weil wenn du da Gott dienst, dann wird es dir nicht schaden. Ja? Gott wird nicht zulassen, dass wenn du ihm dienst, dass du dann da Schaden nimmst, wenn du ihm dienst. In der Situation, ich war noch nie als Missionar unterwegs, aber ich habe gehört, wenn man so in Afrika, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man da zum Essen eingeladen wird, was einen sehr hohen Stellenwert hat, wenn man dann das ablehnt, also das Essen ablehnt, wenn es dann so nette Sachen gibt wie Heuschrecken und so weiter. Also ich habe es nur gehört. Ich habe gedacht, nee, lieber nicht. Ja. Da geht es wieder darum, wie fühlen sich die anderen? Da nimmt Gott wieder ganz, ganz arg Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen. Ja? Also Gott ist es da eher wichtig, ist es da nicht mehr wichtig, dass diese Warnung eingehalten wird, sondern da geht es um den anderen. Ja, wie fühlt der andere sich dabei, wenn du sein Essen, weil er weiß ja gar nicht, er hat den Erkenntnisstand ja noch gar nicht, dass das nicht in Ordnung ist, dass es ihm eigentlich schadet und dass es den anderen eigentlich schadet. Er weiß das ja gar nicht. Und sobald der andere aber den Erkenntnisstand darüber hat, hey, es schadet, ja, dann sollte man es echt lassen. Also möchte da jetzt nicht in Manuelas Seminar einhaken, da kennt sie sich viel besser aus. Ja, aber es ist auch ein Punkt, an dem wir als Gemeinde auch immer wieder verzweifeln. Menschen werden krank. In Geislingen war das mal ganz schlimm. Eine liebe Schwester, Gehirntumor. Also, puh, wenn ich daran denke. Kinder, eins gerade 5, ja, und stirbt da dran. Heftig, oder? So, das zerreißt eine Gemeinde. Wenn du so eine liebe Schwester hast, die du wirklich gern hast und dich plötzlich fragen musst, hey, wieso ist das denn jetzt passiert? Wir glauben doch an Heilung. Wieso ist sie nicht geheilt worden, gell? Macht in der Gemeinde irgendwie eine ganz üble Stimmung plötzlich, gell? Wir glauben doch an einen Gott, der Heilung schenkt. Und wir haben doch alle gebetet, ja? Aber es ist nun mal nicht passiert. Und Gott trägt nicht die Schuld daran, dass der liebe Mensch gestorben ist. Das wissen wir nicht. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dann das irgendwie einordnen zu wollen und sagen wollen, naja, dann hat der Mensch halt nicht geglaubt oder dies oder das. Wir müssen es halt stehen lassen. Wir müssen es stehen lassen, was da passiert ist. Aber wir können uns dagegen wehren. Wir können uns gegen Krankheit wehren, wenn wir auf das achten, was Gott schon in seiner Schrift sagt. Was wir meiden sollen, wie wir leben sollen, wie wir essen sollen. Alles steht drinne. Wunderbare Bedienungsanleitung. Und dann halt noch ein bisschen Erkenntnis über unsere Nahrungsmittel. Ja? Da können wir echt viel vermeiden. Krebs ist wirklich wie die Pest der damaligen Zeit. Es breitet sich gerade ganz arg aus. Und wir Menschen sind irgendwo ratlos. Wieso denn so viel und warum? Und es gibt da so einfache, was heißt Lösung, gibt es da nicht. Aber es gibt Mittel, wie man sich dagegen wehren kann, gegen diese Einflüsse, die halt eben unsere Zeit und unsere Industrie mit sich bringen. Und interessant ist, dass Gott das schon genau wusste und er hat einen Weg dafür. Ja. Der letzte Punkt ist das, was da als nächstes passiert in der Wüste. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Da ist wieder die Identität, die da ganz stark zum Ausdruck kommt. Wir müssen uns nicht täuschen lassen, wenn der Teufel mit irgendeinem Angebot kommt. Ja. Jesus musste sich auch nicht täuschen. Er wusste, hey, das alles gehört mir doch schon. Ich muss doch hier nichts beweisen. Ja. Identität als Mensch, als Christ ist ganz wichtig. Wenn wir keine Identität in Jesus Christus haben, wie wollen wir da standhalten? Wie wollen wir den Angriffen standhalten? Und die kommen. Es ist eine Illusion. Ihr wisst es sicherlich alles. Und ich habe euch ja hier schon länger sitzen sehen. Und jeder, der länger mit Jesus geht, der erlebt das, dass der Teufel immer an unsere Identität rütteln will. Bist du denn ein Kind Gottes? Oh, war die Taufe, war das damals echt? Ja, so. Die Entscheidung, hast du die wirklich rein Herzens getroffen? Oh, guck mal, du hast jetzt schon wieder dies und das und jenes gemacht. Ha? Bist doch kein Kind Gottes, wenn du sowas machst. Einmal Kind Gottes, immer Kind Gottes. Einmal gesagt, Jesus, ich liebe dich, ich gehe mit dir in den Tod und in die Auferstehung. Dann zählt dein Wort, vor Gott zählt dein Wort. Du hast nämlich kein Versprechen abgegeben, sondern du hast einen Bund geschlossen. Einen Bund mit Gott. Und bricht Gott seinen Bund? Nein, Gott bricht seinen Bund nie. Wenn Gott muss nicht Ja zu dir sagen. Du musst Ja zu Gott sagen. Und wenn du Ja zu Gott gesagt hast, wenn du diese helfende Hand gegriffen hast, die lässt dann nicht los, egal was du tust. Du bleibst immer Kind Gottes. Dir werden deine Sünden halt vorgehalten. Ja, aber du bleibst Kind Gottes. Ändert nichts an deinem Status. Den Status hast du dein Leben lang. Und da wackelt immer wieder der Teufel dran, an unserer Identität. Auch an unserer Identität als Gemeinde. Wenn Stürme kommen und Schäden am Haus oder am Boot entstehen, ja, dann ist das erstmal wieder Arbeit, das Ganze zu reparieren. Ja. Aber wenn man feststehen bleibt und weiß, man ist Gemeinde, man ist Kind Gottes, ja, dann kann er uns nicht wirklich was anhaben. Aber wir müssen an dieser Identität festhalten. Und wenn wir diese Identität losgelassen haben, dann müssen wir es uns ganz schnell, also im Geist losgelassen haben, ja, dann müssen wir es uns ganz schnell wiederholen. Ich glaube, ihr habt das alle verstanden, gell? Dass man da nichts dran rütteln kann, weil ein Bund ist etwas, was man fürs Leben schließt. Deswegen ist die Ehe, die ist auch kein Versprechen, ja, was so viel so in den Filmen gezeigt wird, ja, versprichst du dies und das, ja, aber vor Gott ist das kein Versprechen, was du da abgibst. Das ist ein Bund, den du fürs Leben schließt. Und wir hatten letztens, das habe ich ganz bitter nötig gehabt, ein Eheseminar, kann ich auch immer wieder nur empfehlen, ja, in dem nochmal ganz klar war, hey, die Frau, die du geheiratet hast, mit der musst du klarkommen. Und den Mann, den du geheiratet hast, mit dem musst du klarkommen. Und die Welt sagt, ja, wenn du den geheiratet hast und der, naja, dann er hat jetzt mal einen schlechten Tag, ja, dann schmeiß ihn doch raus, ja. Das hat aber nichts mit einem Bund zu tun. Ja, das hat was, die Welt schließt keine Bünde, da gibt's Verträge. Tust du dies, ja, dann tue ich das. Ja, hältst du das nicht ein, musst du mit der Konsequenz klarkommen. Aber das müssen wir alles aus unserem Gedächtnis streichen. Bei Gott gibt es nur diesen Bund. Nur diesen Bund. Er sagt nicht, so, jetzt hast du die Regel gebrochen, jetzt fliegst du aus meinem Bund raus. Ein Bund ist ein Bund für die Ewigkeit. Und den haben wir sowohl in der geistigen als auch in der sichtbaren Welt geschlossen. Und in Römer 3, Vers 19 bis 20 steht, wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetze kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Und es ist so schön, dass wir wissen, also wir können das Gesetz nicht halten und wir brauchen es auch, also wir sollen es nicht versuchen, sondern wir sollen Gott einfach nur lieb haben. Ja? Einfach nur lieb haben, aus Liebe zu Gott all das nicht machen, was er nicht mag. Genau so wie Kinder das machen. Wenn sie die Mama und den Papa lieb haben, dann machen sie das hoffentlich gesunderweise nicht, weil sie Angst haben vor der Strafe, sondern weil sie Mama und Papa nicht wehtun wollen. Und das ist das, wie wir Christen mit Gott umgehen sollen und miteinander umgehen sollten. Einfach den anderen lieb haben und zu sehen, hey, wenn ich das jetzt mache, dann tut es dem weh. Und ich will es einfach nicht. Ja, und damit möchte ich auch das, was ich sagen wollte, abschließen und möchte noch zum Gebet aufrufen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht loslässt, egal welche Lügen der Teufel in unserem Kopf gesät hat oder auch sät. Wir sind deine Kinder, wir haben einen Bund mit dir geschlossen, wir sind deine Gemeinde und du hast die Gemeinde dazu berufen, vorzugehen und der Welt zu zeigen, wie du bist, Herrschaft einzunehmen in dieser Welt. Lieber Vater, und ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde segnest, dass du jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinde segnest mit Erkenntnis von deinem Wort, von der Liebe, die du für ihn hast. Möchte ich bitten, dass du sie ganz arg zusammenschweißt, dass sie wieder neu Spaß haben, dass sie viel mehr Spaß haben werden, als sie je zusammen gehabt haben, Herr. Dass du jedem Einzelnen zeigst, dass er wichtig ist, dass er ein Stück, ein Teil von deinem Leib, von deiner Gemeinde ist. Herr, und ich möchte dich bitten, dass diese Kraft auch überspringt auf andere Menschen, die sie kennen, und dass ihre Gebete, die sie für ihr Umfeld und für die Gemeinde haben, dass diese Gebete in Erfüllung gehen, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen meiner Brüder und Schwestern und bitte dich, dass du in den nächsten Wochen und Monaten die Identität wieder ganz neu herstellst und ein Feuer aus dieser Gemeinde hervorbringst, das überspringt auf andere Menschen. Amen. Danke euch, dass ich hier sein durfte, und wer mit mir noch sprechen will, ich laufe nicht weg.